Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Mit Henning Hubert und 55 Minuten zu sexueller Belästigung am Arbeitsplatz. Sie erkennen, benennen und wie bekämpfen. Campus und Karriere geht heute in die Berufswelt. Es geht um ungewollte Belästigung, die sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz. Wie sie erkennen, benennen und bekämpfen. Die Hälfte der Beschäftigten soll sie schon mal erlebt haben, körperliche oder verbale Annäherungsversuche bis hin zur sexualisierten Gewalt. Das sagt der Leitfaden Was tun bei sexueller Belästigung am Arbeitsplatz von der Antidiskriminierungsstelle des Bundes für Beschäftigte, für Arbeitgeber und Betriebsräte. Vor allem Frauen sind es, die sexuell belästigt werden, bei 9 von 10 der dokumentierten Fälle. Für die Betroffenen kann das schwerwiegende Folgen haben und auch das Arbeitsklima kann schwer belastet werden. Unternehmen tun also gleich in mehrfacher Hinsicht gut daran, Übergriffe zu verhindern und zu bekämpfen. Ohnehin gibt es, noch nicht so richtig bekannt, eine gesetzliche Pflicht der Arbeitgeber, eine Beschwerdestelle einzurichten und vor sexueller Belästigung am Arbeitsplatz aktiv zu schützen. Häufig mündet eine Erstberatung dort aber in eine offizielle Beschwerde, die ursprünglich gar nicht gewollt war. Ein Bereich, in dem noch viel zu tun ist, viel auszubalancieren ist. Wie können Betroffene sich wehren? Sind Gleichstellungsbeauftragte in den Firmen die richtigen Ansprechpartner? Was passiert, wenn die sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz sich wiederholt? Die Fragen gehen auch an Sie. Wie beeinflusst erlebte, widerfahrene, ausgeübte sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz Ihr Berufsleben? Rufen Sie uns bitte an unter der 00800 4464 4464 europaweit und kostenfrei. Per E-Mail geht's auch an campus@deutschlandfunk.de, gerne vertraulich, gerne aber auch mit Ihrer Rückrufnummer. Ich stelle jetzt unsere Gesprächsgäste vor. Hier bei mir in Köln sitzt Ulrike Leimanzig, ehemalige Kriminalpolizistin, Kripo-Beamtin und heute Beraterin aus Recklinghausen. Schön, dass Sie gekommen sind, Frau Leimanzig.
Schönen Tag, Herr Hubert.
Annette Diehl ist telefonisch dabei aus Budenheim, seit 33 Jahren Beraterin beim Frauennotruf Mainz e.V. Das ist eine Fachstelle gegen sexualisierte Gewalt. Hallo, Frau Diehl.
Hallo, alle zusammen.
Reimer Martin ist dabei, aus Hamburg zugeschaltet per Telefon, Psychologe, Spartenleiter für das Gesundheitsmanagement bei der BAD Gesundheitsvorsorge und Sicherheitstechnik GmbH. Das ist eine Firma, die hat sich herausentwickelt aus dem berufsgenossenschaftlichen arbeitsmedizinischen Dienst. Hallo, Herr Martin.
Schönen guten Tag auch von meiner Seite.
Und zuletzt in der Runde begrüße ich Herrn Bernd Priebe, Theologe. Er macht in Hamburg beim Verein Wendepunkt deliktorientierte Tätertherapie. Hallo nach Göttingen, Herr Priebe.
Hallo, Herr Hubert, und hallo in die Runde.
Alle, die zuhören können, die können sich auch beteiligen, kostenfrei telefonisch unter der 00800 4464 4464. Oder ich sage es gerne nochmal, Sie senden uns eine E-Mail, gerne mit Ihrer Rückrufnummer, gerne behandeln wir es vertraulich, an campus@deutschlandfunk.de. Kompliziertes Thema, viel Vorrede, fangen wir mal an mit dem Erkennen und Benennen. Die Begriffsklärung ist, glaube ich, ganz wichtig bei unserem Thema, was wir uns gewählt haben, sexuelle Belästigung. Was ist das von bis? Vielleicht Frau Diehl aus Ihrem Alltag beim Frauennotruf in Mainz. Wie würden Sie da das Panorama auftun?
Ja, also es gibt ja eine richtige niedergeschriebene Definition im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz, wo ganz deutlich gesagt wird, dass das ein Verhalten ist, was die Würde der betroffenen Person verletzt und dass eben jede Würdeverletzung sozusagen in dem Bereich sexualisierte Übergriffe dann auch eine sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz ist. Und generell ist es so, dass das eben ein Gesetz ist, was deutlich macht, es geht um Diskriminierung, in dem Fall eben am Arbeitsplatz. Und hier geht es eben um Diskriminierung nach dem Geschlecht. Also müsste es eigentlich besser heißen, sexistische Diskriminierung. Aber der Begriff ist eben geblieben aus dem Beschäftigtenschutzgesetz, sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz. Und da zählt auch der Gesetzestext alles Mögliche auf, was dazugehört, von verbalen Übergriffen, von Zeigen von pornografischen Inhalten bis eben zu körperlichen Berührungen, die nicht erwünscht sind.
Frau Leimanzig, dieser physische Bereich, so Tätscheln, Küssen, Übergriffigkeit, Anschmiegen, das ist bei Ihnen vorgekommen beruflich schon seit Ende der 70er Jahre, dass Sie sich damit befasst haben?
Ja, das war nur damals sehr schwierig strafrechtlich zu erfassen, weil wir nicht den entsprechenden Paragraphen dazu hatten. Mittlerweile ist die sexuelle Belästigung eingeflossen ins Strafgesetzbuch. Das war früher nicht so und deshalb war es immer so sehr schwierig, wenn ich da eine Frau bei mir sitzen hatte, die mir wirklich glaubhaft dann erzählt hat, dass sie belästigt worden ist auf sexuelle Weise, das irgendwie zu erfassen. Früher musste ich dann oft versuchen, so ja, Krücken zu nehmen, über Beleidigung gehen oder über vielleicht über Körperverletzung. Wobei heute, auch wenn es Teil des Paragraphen 177 ist,
des Strafgesetzbuches,
ist es nach wie vor sehr schwierig mit der Einordnung und mit der Erfassung. Denn letztendlich bei einer Anzeige muss man ja einem Gericht, einem Richter gegenüber, das glaubhaft darstellen, was passiert ist.
Herr Priebe, wenn Sie sich mit dem Thema sexistische Diskriminierung, / eben unser Thema, was wir heute gewählt haben, sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz befassen, dann sitzen bei Ihnen Täter, Haftentlassene ja auch in dem Fall gegenüber, wenn Sie arbeiten als Therapeut. Bei Ihnen ist es dadurch dann auch klarer, was da vorliegt, also dass Sie mal Beispiele nennen?
Naja, es ist so, dass viele natürlich versuchen, die Reichweite ihres Verhaltens zu leugnen oder zu minimieren. Das geschieht häufig auch vor so einem Hintergrund der Scham, also in der Öffentlichkeit sozusagen als Sexualstraftäter dazustehen, ist natürlich ein Rahmen, in dem sich niemand bewegen möchte. Aber bei uns geht es dann tatsächlich auch darum, nochmal genau drauf zu gucken, was hat stattgefunden an Übergriffigkeit und vor allen Dingen dann auch darauf zu achten, dass die Verantwortung immer bei dem Menschen liegt, der eine Grenze verletzt hat. Also nicht bei den Betroffenen, die sich in irgendeiner Weise gekleidet haben oder wie auch immer oder einladend gewirkt haben oder so. Das sind ja häufig Ausreden, die benutzt werden. Die Verantwortung, sondern die Verantwortung ist bei den Menschen, wie gesagt, die Grenzen verletzen, ganz eindeutig.
Und jetzt, Herr Martin, damit Sie sich auch positionieren können als Psychologe und eben Spartenleiter für das Gesundheitsmanagement, wenn Sie dann so in großen Betrieben beraten, ja auf die Führungsebene, wie kommt das Thema bei Ihnen vor im Alltag? Geht es auch manchmal um Betriebsvereinbarungen, irgendwie was planerisches Vorgehen? Also wie begegnet das Thema denn Ihnen jetzt?
Na, das Spektrum ist sehr weit. Es reicht von Fragestellungen, die sich über die Fürsorgepflicht ergeben, über Beschwerden ergeben, wo die Führungskraft überlegt, wie kann ich angemessen reagieren, um eben bestmöglich wirksam zu sein. Was ganz oft da sehr hilfreich ist, ist, wenn mögliche Betriebsvereinbarungen bestehen, in denen deutlich gemacht wird, was im Unternehmen nicht geduldet wird. Im besten Fall schaffen Unternehmen es zur Abwehr von Diskriminierung eben auch, sich klar zu positionieren für eine Förderung zum Beispiel partnerschaftlichen Verhaltens am Arbeitsplatz. Das heißt, so Betriebsvereinbarungen oder auch den Code of Conduct oder Ethikrichtlinien eben auch so auszugestalten, dass es sowohl für die Betroffenen eine Sicherheit gibt, eine Orientierung gibt, wohin kann ich mich wenden, wohin kann ich mich vertraulich wenden, um Unterstützung zu bekommen. Aber eben auch für die Führungskräfte, damit sie eine Idee haben, an wen ich kann ich mich wenden, wer kann mich unterstützen, zu dem Thema beraten, damit ich eben bestmöglich intervenieren. Und auch für die Betroffenen, als auch im Rahmen einer Fürsorgepflicht eben für alle Beteiligten unterstützend zur Seite stehen kann.
Jetzt habe ich eingangs ja schon diese Broschüre erwähnt, der Antidiskriminierungsstelle des Bundes. Und die kommt ziemlich schnell mit so einem Gegensatz sexuell übergriffiges Verhalten und dann versus der dumme platte Flirtversuch. Das Flirten könnte man ja erstmal so die Position beziehen, gehört doch vielleicht irgendwie dazu, wird ja auch oft geheiratet am Ende aus irgendeiner Bekanntschaft, die im Betrieb entstanden ist. Das ist ja gar nicht mal so selten. Ist das dann auch Thema in Ihrer Beratungsarbeit? Eine Frage an Frau Diehl vielleicht auch beim Frauennotruf. Unsicherheiten oder ist es ganz klar immer, nee, das hat damit gar nichts zu tun?
Also letztlich ist es tatsächlich oft so, dass die betroffenen Frauen, aber auch das Umfeld, was davon erfährt, unsicher sind, obwohl sie eigentlich sehr genau sagen können, ich habe mich geschämt, ich habe mich geekelt, es war total überraschend und ich bin schockiert gewesen, ich stand wie neben mir. Trotzdem ist es so, dass sie aufgrund, wie das auch in unserer Gesellschaft gehandhabt wird, das Thema oft sich mitschuldig fühlen und dann sehr stark selbst verunsichert sind. Deswegen hat mir auch gerade gut gefallen, was Herr Triebe gesagt hat über seine Gespräche mit den übergriffigen Personen, nämlich, dass sehr genau geguckt wird, wo die Verantwortung liegt. Weil im Grunde wissen Betroffene sehr genau, es fühlt sich nicht an wie ein Kompliment, es fühlt sich nicht an wie ein gut gemeinter Flirt, sondern ich fühle mich gerade gedemütigt und erniedrigt. Und so steht es ja auch im Gesetz, es ist eine Benachteiligung, wenn es ein unerwünschtes, sexuell bestimmtes Verhalten ist. Und dann ist es auch egal, wie das die betroffene Person gemeint haben will, sondern es kommt darauf an, wie nicht die übergriffige Person es gemeint haben will, sondern es kommt darauf an, wie die betroffene Person es empfindet. Das ist ganz, ganz wichtig. Und dann muss eigentlich sozusagen die Führungskraft handeln. Und da kommt oft die Unsicherheit, dass die sagen, ja, das ist eigentlich eine Sache zwischen den beiden, können die das nicht selber klären? Oder naja, das hat er vielleicht nur so oder so gemeint. Und da muss eben mehr Klarheit durch Fortbildungsarbeit, Gespräche und so weiter hergestellt werden.
Wenn ich da vielleicht noch mal ganz kurz einhaken darf.
Herr Priebe, ja.
Und zwar ist es so, dass wir auch feststellen, bei den überwiegend sind das ja Männer, mit denen wir arbeiten, dass die im Grunde genommen auch wissen, dass Grenzen verletzt werden. Und dass es im Grunde genommen aber häufig so eine Kultur gibt, wo sie glauben, das sei okay, das so zu machen. Und wenn sie aber länger sich damit auseinandersetzen, was sind denn eigentlich die Werte, die für mich auch wichtig sind in Partnerschaft, in Beziehung, in Sexualität, dann stellen die manchmal und nicht selten auch fest, ja, da bin ich über Grenzen gegangen und das war nicht okay, wie ich mich verhalten habe.
Und genau dieser Rückzug, also wenn ich noch kurz ergänzen darf, auf so diese Deutung als missverstandene Kontaktanbahnung oder Versehen, das ist aus meiner Sicht eher so eine Ausflucht aus Verantwortung und auch der Versuch, gegebenenfalls auch eine Schuldverschiebung, also eine Umdeutung einer Situation zu schaffen, weil es in solchen Situationen ja meist eher um Machtdemonstration oder Nutzung geht oder gegebenenfalls auch um Konkurrenzausübung. Also und Sie hatten das ja auch so nochmal mit dem Flirtversuch aufgegriffen. Ich glaube, das ist an der Stelle auch sehr deutlich, dass es eben, genau wie Frau Diehl angedeutet hat, sehr, sehr klar ist, dass es nicht für beide Seiten angenehm ist und damit auch kein beidseitiges Einverständnis besteht, wo eben der große Unterschied zum Flirt oder zur sexuellen Anbahnung, Kontaktanbahnung besteht.
Dann bleiben wir doch vielleicht in dem Moment hier mal bei dem, warum dann auch. Dann ist es wahrscheinlich auch nicht überwiegend sexuelle Attraktivität. Um was geht es denn dann sonst, wenn da Verhalten am Arbeitsplatz, das ist ja unser Thema heute, als sexuelle Belästigung eben wahrgenommen wird eindeutig? Frau Leimanzig.
Wenn wir da genauer hingucken auf die handelnden Personen, sehen wir oft ein Machtgefälle. Dass derjenige, der belästigt, der übergriffig wird oder über Grenzen geht, dass der entweder älter ist, erfahrener ist, der Vorgesetzte ist und die Person, die belästigt wird, steht oftmals noch am Anfang des Berufslebens, ist sehr neu, noch unerfahren, ist noch sehr jung.
Frau Diehl, wie sieht da der Schutz genau aus in dieser Übergangsphase? Vielleicht also erste Ausbildungsphase, vielleicht noch nicht fest angestellt. Ist da der Schutz eigentlich gleich gut für die ganz Jungen im Gegensatz zu Leuten, die schon ewig und 3 Tage im Betrieb angestellt sind?
Naja, vom Gesetz her ist es schwierig, weil das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz ja tatsächlich nicht alle gleichermaßen schützt. Also zum Beispiel Studierende und oft auch Auszubildende fallen da nicht so rein, wie das sein sollte. Da muss auf alle Fälle nachjustiert werden. Aber generell ist es auch so, alles was im Gesetz steht, ist natürlich auf Papier und das wiederum ist geduldig. Herr Martin hat vorhin eben schon mal deutlich aufgezeigt, im Grunde muss jeder Betrieb sich aufstellen zu dem Thema und deutlich machen, das ist ihr erwünscht Und das ist nicht erwünscht, damit eben alle ein klares, deutliches Signal kriegen. Und das wirkt dann eben auch insbesondere auf die, die neu sind im Betrieb und noch nicht lange da sind und eben nicht so eine gute Stellung haben. Das heißt, gerade junge Menschen, insbesondere weibliche Mitarbeitende, Menschen mit Migrationshintergrund, also wo eben ein Machtgefälle besteht, wie das auch die Frau Lemanzig gesagt hat, die müssen besonders geschützt werden. Und das geschieht am besten tatsächlich, wenn der Betrieb weg vom Einzelfall hin sozusagen zum Thema als Betriebsthema klar macht, welche Kultur der Grenzachtung er möchte.
Das ist der Aufschlag für Sie, Herr Martin. Also weg vom Einzelfall, das heißt das Vorausdenken als große Herausforderung. Ja, wer arbeitet denn so etwas aus? Gut, mit Ihnen an der Seite, aber ist das jetzt Sache der Gleichstellungsbeauftragten oder wer geht daran?
Na, ganz grundsätzlich gilt erstmal, dass ein Unternehmen sich positionieren muss. Und das heißt, es braucht den Rückhalt der Führungskräfte, es braucht den Rückhalt der obersten Führung. Das heißt, die Unternehmen, die sich in diesem Bereich gut aufstellen wollen, Ethikrichtlinien gestalten wollen, einen Code of Conduct gestalten wollen, bis hin zur klaren Ausgestaltung von Handlungsleitlinien oder Betriebsvereinbarungen, müssen sich damit auseinandersetzen, wie können wir uns zu diesem Thema der sexuellen Belästigung positionieren. Und eben wie Frau Diehl es gesagt hat, es geht um die Fragen des Umgangs miteinander. Das heißt, wir schauen nicht ausschließlich auf den Bereich der sexuellen Belästigung. Klar muss dieser definiert, ausdifferenziert werden und in einer Betriebsvereinbarung auch klar besprochen werden. Aber als Unternehmen geht es darum, von der Führung Mitarbeitende in Funktion so zu befähigen, so zu unterstützen und in ihrer Funktionsbeschreibung auch das so klar zu machen, dass sie in der Lage sind, das Thema Integrität und Wertschätzung am Arbeitsplatz eben zu übersetzen. Und da kann der Compliance-Beauftragte, die Gleichstellungsbeauftragte, aber im besten Fall eben auch eine Gruppe von Funktionsträgern wie auch Betriebsräte sollten sich auch daran beteiligen, sodass es ein partizipatives Konzept gibt, das eben auch immer wieder überprüft wird, wenn es Vorfälle gegeben hat, um eben zu schauen, was braucht es im Unternehmen, sodass klar ist, wie Unterstützung gefunden werden kann, aber auch klar, dass es Sanktionen geben wird, wenn es zu grenzverletzendem, sexuell belästigendem Verhalten kommt.
Beim Thema Erkennen, ja, Frau Diehl, wir gehen mal in ein konkretes Beispiel. Unsere erste Anruferin ist in der Leitung, die ich jetzt begrüße, Frau Heinrich. Sie hört uns zu bei Erkennen, Benennen, Bekämpfen, sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz. Ich grüße Sie, schön, dass Sie anrufen aus Brandenburg. Und Sie haben einen Fall, den Sie kurz vielleicht auch schildern können mit Ihrer Fragestellung, Frau Heinrich.
Ja, guten Tag in die Runde. Es ist Folgendes, ich bin 56 Jahre alt, ich stehe lange im Berufsleben und arbeite seit fast 3 Jahren für einen amerikanischen Rohstoffhändler, bin in Europa unterwegs und habe einen Teamleiter bekommen, der um etliches jünger war als ich, der auch noch unerfahren in der Branche war und natürlich versucht hat, Machtspielchen auch zu machen. Und er hat sich in dem ganzen Arbeitsteam nicht nur mir gegenüber, sondern auch anderen Kollegen gegenüber hochgradig sexualisiert, also verbal sexualisiert geäußert am Arbeitsplatz. Es verging kein Tag, an dem nicht irgendwelche dummen Sprüche kamen, die frauenfeindlich, homophob, sexuell aufgeladen waren, rassistisch, ausländerfeindlich, täglich. Es ging so weit, dass ich im Prinzip vermieden habe, diesen Teamleiter anzurufen, mit ihm überhaupt in Kontakt zu treten. Jeder Besuch in der Zentrale war für mich einfach, war nicht einfach.
Und Frau Heinrich, es scheint ja Ihnen und dem ganzen Team dann unangenehm gewesen zu sein, oder?
Es war dem ganzen Team unangenehm und irgendwann in Gesprächen sind wir dann dazu gekommen, dass ein Kollege sagte, ja, wir haben aber einen Ethikkodex, der weltweit gilt, weil das ein weltweit agierender Konzern ist. Und dann habe ich mir den runtergeladen, habe mir den angeschaut. Es gibt explizit einen Paragraphen dazu, natürlich viele über Absprachen geschäftlicher Dinge. Aber eben ein Paragraph besprach genau dieses Thema. Und daraufhin habe ich dann meinen Anwalt gefragt. Der Anwalt sagt, ja, wenn ihr das habt, macht das. Ich habe also nochmal diesen Umweg gemacht über einen Rechtsberater. Dann habe ich das verfasst, habe das verschickt. Das ging in die Firmenzentrale nach Houston und nach 2-3 Wochen hatten wir eine externe Kommission. Das waren 2 Frauen, die einen Fragenkatalog hatten und es wurden alle Mitarbeiter, die im Innendienst und im Außendienst waren, an dem Tag befragt, auch dieser Mitarbeiter, dieser Teamleiter, was natürlich zu sehr viel Unruhe führte. Und nach 14 Tagen wurde dieser Mitarbeiter entlassen. Was ich damit sagen möchte, ist einfach, und darauf habe ich mich gefreut auch, weil ich die Ankündigung im Radio gehört habe, dass diese Sendung heute läuft, Frauen, wehrt euch rechtzeitig. Ich habe mich natürlich auch mit der Gleichstellungsbroschüre beschäftigt und so weiter. Und ich kann einfach nur jeder Frau empfehlen, sich demnächst wirklich dem Nächsten anzuvertrauen, auch das zu besprechen, auch untereinander die Frauen oder mit Kollegen, um zu gucken, wie weit können wir gehen. Denn ich weiß, wie viel Kraft mich das gekostet hat. Das hat bestimmt ein Jahr gedauert, bis ich den Mut hatte. Und an dem Abend, als ich diese Beschwerde wegschickte an den obersten Anwalt dieser Firma, da saß ich wirklich zu Hause und habe gebibbert und bis mein Mann dann endlich sagte, jetzt drück den Knopf und schick das weg. Und es hat sich gelohnt. Und ich kann nur sagen, tut es, wehrt euch, lasst euch das nicht bieten.
Frau Heinrich, bleiben Sie bitte ein bisschen noch in der Leitung und schauen Sie mal, hören Sie zu, wie sich hier die Diskussion hier weiter entspinnt. Frau Diehl, angesprochen ist, das kostet unglaublich viel Kraft.
Ganz genau.
Das muss man, können Sie da das auch noch ein bisschen für uns einordnen, bitte? Das muss ja dann wohl überlegt sein und offenbar hat es ja auch lange gedauert, diesen Schritt zu gehen. Wenn ich das richtig verstanden habe, muss man eigentlich, damit das irgendwie in diesem Gleichbehandlungsgesetz irgendwie greift, innerhalb von 2 Monaten schon reagiert haben, nachdem was zum ersten Mal aufgetaucht ist. Und Frau Heinrich brauchte ein Jahr. Also Frau Diehl, an was muss man immer denken, was beraten Sie beim Frauennotruf in Mainz?
Ja, erstmal finde ich das ganz toll, Frau Heinrich, dass Sie dieses positive Beispiel benannt haben, dass es gut ist, sich zu wehren, sich zusammenzutun, sich Informationen zu holen und dass es dann auch wirklich zum Erfolg geführt hat und dass Sie nochmal geschildert haben, wie lange es gedauert hat, bis Sie das gewagt haben, obwohl Sie eine eloquente Person sind, die sich gut ausdrücken kann und die auch Mitstreiterinnen und Mitstreiter hatte. Das zeigt nämlich, wie schwer das oft für Betroffene ist, sich selbst sicher zu werden da drin. Mir passiert Unrecht, das geht so nicht und ich will einen Schritt gehen. Und dann noch in diesen engen Zeiträumen, die das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz vorgibt, das macht eben deutlich, es ist für Betroffene ganz schwierig. Und die sind sozusagen von allen Beteiligten im Betrieb, sind die Betroffenen sozusagen auf dem schwierigsten Platz. Und deswegen ist es auch so, wenn Betroffene zu uns kommen, in unsere Fachstelle, wo wir vertraulich auch beraten, da geht es wirklich erstmal darum, die zu bestärken, also dass die auch gucken, was brauche ich oder was kann mir helfen, um mich selbstsicherer, besser zu fühlen, wen brauche ich dafür, welche Netzwerke habe ich im Betrieb, aber auch außerhalb und wie ist die rechtliche Situation, weil auch das ermächtigt, wenn ich weiß, um was es geht und wenn ich weiß, welche Schritte ich gehen kann und gibt es interne Wege, die ich gehen kann, wie eben dieser Verhaltenskodex oder eine Dienstvereinbarung und wo sind die Ansprechpersonen und so weiter. Und wenn das eben im Betrieb so ist, dass es all diese Dinge gibt, die jetzt auch Frau Heinrich geholfen haben, sich sicherer zu fühlen und die Ansprechpersonen, dann kann man ja sehen, dass es dann auch leichter wird für Betroffene dagegen anzugehen. In vielen Betrieben ist es leider nicht so und dann ist es eben ganz schwierig.
Frau Heinrich, wie sind Sie denn reingegangen in diese Besprechung, in Ihre Aussage und wie sind Sie rausgegangen?
Also es waren ja 2 externe Frauen, das heißt extern muss man sagen, es war eine Personalmitarbeiterin der Firma, die aber aus Brügge kam und eine externe Dame, die mich befragt hat, die hat mich auch vorher angerufen und gesagt, Sie müssen keine Angst haben, das ist nicht schlimm. Wir stellen standardisierte Fragen, das sind Fragen, die an alle gestellt werden. Und ich hatte mir natürlich vorher einige Notizen gemacht, auch zu diesem Verhalten und zu Sprüchen, die dieser Teamleiter mir gegenüber und auch anderen Kollegen gegenüber hat fallen lassen. Und denn sie hat explizit auch gefragt nach Beispielen. Und das ist wichtig. Man muss sich dann auch mal hier und da eine Notiz machen und muss auch mal den Tag notieren oder den Zusammenhang, wann das passiert ist. Man muss, wenn man sich das wirklich trauen möchte, da sich wirklich auch gut darauf vorbereiten, denn man braucht praktisch in Anführungsstrichen Beweise. Also man muss das auch haben. Ich kriegte dann diese Besprechung oder die Befragung, die dauerte vielleicht 20 Minuten. Dann kamen nacheinander alle anderen Kollegen, die bei uns arbeiten, in diesen Raum rein. Und hinterher war natürlich, wie gesagt, die Unruhe groß. Aber Ich muss auch sagen, ich habe hinterher so viel Zuspruch auch bekommen von meinen Kollegen, die gesagt haben, Mensch, Hut ab, du als Frau, du hast dich das getraut, dass wir diesen Teamleiter also wirklich auch loswerden, der wirklich alle belastet hat. Männer, wir haben einen homosexuellen türkischen Kollegen. Also das ist unglaublich gewesen, wie sich dieser Mensch verhalten hat, und die Konsequenz hat er dann spüren müssen. Und er hat es bis zur letzten Sekunde nicht verstanden. Er hat gesagt, wie sexuelle Gewalt. Ich habe doch niemanden angefasst. Natürlich hat er niemanden angefasst. Aber er war verbal derart übergriffig, dass es unerträglich war.
Frau Heinrich, vielen Dank für Ihre Schilderung. Darauf eingehen möchte jetzt Frau Leimanzig, die ehemalige Kripo-Beamtin.
Frau Heinrich, also ich finde es ganz toll, wie Sie reagiert haben, und das sollte auch anderen Betroffenen Mut machen. Und Ihr Beispiel zeigt eben, dass wir es hier mit Gefühlen zu tun haben, und deshalb ist auch so die Einordnung sehr schwierig. Jeder Mensch hat so seine eigene Grenze, die aber nicht so starr gesetzt ist. Wenn ich gut drauf bin an einem Tag, dann ertrage ich manche Dinge besser und etwas leichter und kann anders reagieren als an Tagen, wo es mir sehr schlecht geht, wo ich eh schon belastet bin. Und so Betroffene, die Erfahrung habe ich gemacht in den Gesprächen, die haben lange geglaubt, es liegt an ihnen, sie haben was falsch gemacht. Ihnen war gar nicht klar, dass sie Opfer sind, sondern sie haben einfach Zweifel gehabt, Irritationen gehabt, was ihre eigenen Gefühle anging. Und da habe ich auch immer geraten, in solchen Fällen einfach zu einer Beratungsstelle zu gehen, um sich da erstmal selbst klar zu werden, jawohl, das war nicht in Ordnung, was mir da passiert ist, und ich habe ein Recht dazu, mich da zu wehren.
Vielen Dank nochmal an die Frau Heinrich, die 00800 4464 4464 gewählt hat, um sich einzuschalten in unserer Sendung hier bei Campus und Karriere. 00800 4464 4464, und zwar deshalb auch nochmal an Sie den Dank, weil Sie ja jetzt auch das Ergebnis mit präsentieren konnten, nämlich den Betriebswechsel, wenn auch wahrscheinlich in einem besonderen Fall. Der geschieht ja oft, dass dann die Frau, sag ich mal, ne, den Betrieb wechselt oder die Abteilung oder so. Wie gehen Sie denn damit um in der Arbeitswelt, Herr Martin, und auch mit den Karrieren, die dann beendet sind, Herr Priebe?
Also was mir noch außerordentlich wichtig ist, ich finde, dieses Beispiel von eben hat noch mal darauf hingewiesen, wie wichtig es ist, niedrigschwellige Angebote zu gestalten, sodass deutlich ist, wo finde ich Personen, die mich beraten können? Sind es interne Personen, zum Beispiel über Beratung, die intern auch stattfindet? Habe ich externe Ansprechpersonen? Und vor allem eben auch, kann ich auch auf erfahrene und fachkundige Personen zurückgreifen? Und dieses Beispiel der Dokumentation, das möchte ich an dieser Stelle noch unterstreichen. Es ist unheimlich wichtig zu dokumentieren, wer was, wie, wann, wo es zu Grenzverletzungen gekommen ist, und vor allem gegebenenfalls auch, wer dabei gewesen ist, um eben noch mal klarer deutlich zu machen, wie und was vonstatten gegangen ist. Und ich glaube, dass in diesem Beispiel, und ich gehe gleich noch mal konkret auf Ihre Fragestellung ein.
Den Betriebswechsel dann. Mhm.
Genau. Und vor allem eben auch, dass dieses Bewusstsein bei Verantwortlichen in Betrieben und eben auch bei Betroffenen da sein muss, wie wenige Personen tatsächlich wissen, dass ein Arbeitgeber, eine Arbeitgeberin dazu verpflichtet ist, die Mitarbeitenden zu schützen, und tatsächlich vielen überhaupt keine präsente Ansprechperson für das Thema da ist. Und auch tatsächlich, ich hoffe, das hat sich mittlerweile geändert, auch durch öffentliche Debatten, nochmal sehr klar wird, weil auch 60% in einer Befragung aus 2015, meine ich, war es, wo Personalverantwortliche und Betriebsräte gefragt wurden, auch die konnten in ihrem Haus nicht klar benennen, wie der Schutz vor sexueller Belästigung vorgenommen werden soll. Und um jetzt die Schleife nochmal zu ziehen zu dem, was Sie gerade angesprochen haben, und genau vor dem Hintergrund, dass viele nicht wissen, wohin, wie darum kümmern, führt leider viel zu oft dazu, dass sich Betroffene für den Weg entscheiden, der Situation auszuweichen. Das kann, wenn man Angst hat, das nicht zu überstehen, eine gute Möglichkeit sein. Aber es ist eben aus Sicht des Systems die Variante, die ja, sehr, sehr schade ist und auch bis zu einem gewissen Grad auf einen Systemfehler hinweist. Und auch diejenigen, die grenzverletzend sind, auch dort gibt es oder übergriffig oder eben auch verursachend und dadurch Karriereabbrüche zustande kommen. Auch für die werden ja verschiedene Beratungsangebote vorgehalten, wie zum Beispiel auch die Beratung, wie sie bei Herrn Priebe stattfindet, um gegebenenfalls eben auch da sich mit sich auseinanderzusetzen, aus der Situation zu lernen und für sich neue Ansatzpunkte zu entwickeln.
Aber Neuanfänger, Herr Priebe? Ein Wiedereingehen in den alten Betrieb, das gibt es eher nicht?
Das gibt es wahrscheinlich eher nicht. Aber sorry, ich muss trotzdem auch noch mal ganz kurz auf Frau Heinrich eingehen. Ich fand es vor allen Dingen auffällig, was sie erzählt hat, dieser lange Zeitraum, über ein Jahr, in dem es praktisch keine Reaktion gegeben hat. Und ganz ehrlich, jetzt als Mann, der hier an der Diskussion teilnimmt, würde ich mir wünschen, dass Männer da auch sensibler, wacher wären und reagieren würden auf solche Situationen, auf solche Kollegen, die sich derartig verhalten. Aber um auf Ihre Frage mit den unterbrochenen Karrieren zu kommen, das ist natürlich extrem schwierig, wenn jemand im Grunde genommen ja dieses Label hat. Das ist ja häufig auch ein Stigma. Und auf der anderen Seite ist es aber, ich rede jetzt an diesem Punkt dann über verurteilte Sexualstraftäter, für die natürlich, was ihre Rückfallprognose angeht, ganz wichtig, dass die auch so eine gute Sozialprognose haben. Also, dass ihr Leben einigermaßen zufriedenstellend läuft, das heißt, sie auch einen Job haben in irgendeiner Form, ein Sozialleben, mit dem sie zufrieden sind. Und das sind so Punkte, die, von denen man weiß, dass sie eine Rückfallwahrscheinlichkeit senken. Und von daher bemühen wir uns schon auch, wenn das irgendwie möglich ist, das wird allerdings relativ selten von Betrieben nachgefragt, und zum Beispiel zu einer therapeutischen Intervention begleitend bei einem Täter auch Beratung für Betriebe anzubieten, wenn die zum Beispiel sagen, wir haben hier jetzt jemanden, der wegen bestimmter Sachen verurteilt worden ist, ist das eigentlich eine Gefahr, wenn wir den weiter beschäftigen oder wenn wir den neu einstellen. Das läuft dann immer getrennt, also das macht nie der Kollege, die Kollegin, die mit dem betreffenden Menschen arbeitet, sondern jemand, der dann datenschutztechnisch darüber auch gar nicht so viel weiß, was da läuft, sondern eher so grundsätzlich, welche Gefährdungssituationen könnten sich zum Beispiel ergeben und wie kann man damit umgehen oder kann man damit nicht umgehen?
Kurz dazu noch Frau Leimanzig.
Ja, ich wollte was Grundsätzliches noch sagen. Wir reden jetzt hier immer über betroffene Frauen und Männer als die Belästiger, aber es geht auch umgekehrt. Auch das habe ich erlebt, dass Männer belästigt worden sind durch Männer oder auch durch Frauen. Und was ich oft auch erlebt habe, dass in Betrieben oder in Ämtern die Kolleginnen oftmals das Ganze verniedlicht haben, so mit dem Bemerken, mein Gott, stell dich nicht so an, du kennst den doch, das ist ein Frauenversteher, der meint das nicht so. Und das sind dann die, die dann das Opfer, die Betroffenen zusätzlich noch verunsichern. Und deswegen dauert das manchmal so sehr lange, bis sich ein Opfer tatsächlich traut, sich an jemanden zu wenden.
Dankeschön, Ulrike Leimanzig, ehemalige Kripo-Beamtin, bei unserem Thema heute, Campus und Karriere, über sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz. Eine Hörerin, Babette Oberholz: An alle Frauen mein Rezept, seien Sie unverschämt und auf keinen Fall lieb. Vor allem reagiere möglichst früh, zeige deine Verachtung offen. Wirst du als süße Prinzessin und so weiter angeredet, dreh dich um und suche die angeredete Person. Als ich mit diesem Verhalten anfing, war ich wirklich unsicher. Die Unsicherheit habe ich über den Erfolg meines Verhaltens überwunden. Eine Hörerin, die sagt und möchte aber auch einen Tipp haben jetzt für ihren Fall: Ich weiß gar nicht, ob mein Fall überhaupt sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz betrifft. Es geht um Gewalt im Privatleben, aber ich muss den Täter am Arbeitsplatz sehen. Mein Ex-Freund hat physische und psychische Gewalt gegen mich angewendet. Ich hatte noch lange nach der Trennung große Angst vor ihm. Wenn ich in Wenn ich diesen Menschen auf der Arbeit sehe, laufen die Übergriffe wie ein Film in meinem Kopf ab. Das hat dann auch einen Einfluss auf die Qualität meiner Arbeit, Frau Diehl. So, solche Beispiele, das müsste ja bei Ihnen im Frauennotruf Mainz ja auch ständig typische Beratungsarbeit ja auch sein.
Ganz genau, das ist ganz schwierig, weil wenn der beschuldigte Mann, der Täter dieser Frau, nämlich bestraft wurde und das irgendwie vorbei ist und auf der Arbeit jetzt aber überhaupt kein schwieriges Verhalten zeigt, dann ist es zwar bei ihr so, dass dieser Film abläuft und ich kann das mir richtig gut vorstellen, aber tatsächlich gibt es keine Möglichkeit, da etwas zu verändern, weil er natürlich auch das Recht hat, auch wenn er früher mal straftätig war, jetzt heute, wenn er nicht straftätig ist, an diesem Arbeitsplatz zu sein. Und da ist aber bestimmt sehr gut zu gucken, wie kann ich damit umgehen am Arbeitsplatz, wenn eben die Person, die mich mal zutiefst verletzt hat, jetzt mir jeden Tag begegnet, weil Täterkontakte sind einfach retraumatisierend und dann ist es sehr wichtig, dazu zu arbeiten. Und das ist natürlich eine schwierige Situation. Überhaupt ist es schwierig, wenn es um das Thema sexuelle Belästigung geht, auch wenn zum Beispiel Kollege und Kollegin mal ein Paar waren früher und der Kollege belästigt dann wird es auch sehr oft im Betrieb eben so gehandhabt, dass gesagt wird, naja, die zwei, da kann sich niemand von außen einmischen und so weiter. Das ist natürlich schwierig dann. Also gut, das ist auch der Schulter der Frau dann, ja.
Ja, von Frau Diehl, jemand hat sich eingeschaltet aus Göttingen oder aus Hamburg, wer war's?
Aus Hamburg.
Also Herr Martin, Sie beraten ja Betriebe. Mhm.
So ist es. Also die arbeitsrechtlichen Aspekte, die sind an der Stelle tatsächlich nicht greifbar in dem Sinne. Umso wichtiger eben genau solche Vernetzungsaspekte anzusprechen. Also habe ich als Unternehmen mich so gut aufgestellt, dass gegebenenfalls auch nachvollziehbar ist, dass wir in der Nähe auch Beratungsstellen haben, wie die zum Beispiel in der Frau Diehl arbeitet, um dort eben auch für mich zu sorgen. Gegebenenfalls gibt es eben auch psychosoziale Beratung im Unternehmen, die dabei helfen kann, dass an eine Fachberatungsstelle weitergeleitet wird und zum Beispiel Strategien entwickelt werden können. Und ich finde, das, was auch gerade die Beschreibung von Frau Thiel sehr deutlich gemacht hat, ist, inwiefern so ein Arbeitskontext sich einfach von dem alltäglichen Leben unterscheidet. Ich habe an der Stelle nicht die Wahl. Ich kann nicht einfach wegbleiben. Ich kann nicht einfach sagen, morgen komme ich nicht, weil ich mich damit nicht wohlfühle. Das wäre was ganz anderes, wenn ich mich gegebenenfalls gegen ein Restaurant entscheide. Aber es ist meine Existenz. Grundlage. Und das macht auch deutlich, weshalb gegebenenfalls auch so Blicke anstarren, Witze nochmal eine ganz andere Brisanz haben, weil gegebenenfalls Strategien, die im Alltag funktionieren, an der Stelle vor große Herausforderungen stellen.
An der Stelle möchte ich gerne Frau Kahn begrüßen, die uns aus Köln anruft. Und Sie stoßen sich, glaube ich, auch so ein bisschen daran, wie wir hier unterscheiden, ob das wirklich korrekt ist. Was ist das mit der sexuellen Diskriminierung und Gewalt, Frau Kahn? Wo ist da Ihre Nachfrage, bitte?
Also ich habe keine Nachfrage, einen schönen guten Tag zusammen, Grüße in die Runde, sondern ich würde jetzt gerne zunächst einmal etwas auf das Jüngstgesagte sagen. Also wenn das Ihre Form, Ihrer Ansicht nach die richtige Art der Beratung ist, Frau, die, von der wir nicht wissen, ob der Herr, Ihr Kollege und Ihr, in dem Fall ja wahrscheinlich Ex-Partner, straffällig geworden ist oder aber in Anführungsstrichen Sie nur belästigt hat, damit zu beraten, als erstes, indem sie sagen, da kann man nichts machen. Also da muss ich wirklich mich wundern und auf so eine Art von Beratung kann man, glaube ich, echt verzichten. Also die Dame, falls Sie gerade zuhören, da kann man vielleicht juristisch nichts machen. Aber Sie müssen sich natürlich trotzdem in Ihrem Umfeld, auch gerade in Ihrem beruflichen Umfeld, und das dürfen Sie auch, Verbündete suchen. Und dass das nicht das Erste ist, was Sie, die Sie professionelle Beratung betreiben, sagen und dazu raten und dazu bestärken, darüber muss ich mich jetzt wirklich mal wundern. Denn, und das schließt jetzt ein bisschen an, weshalb ich eigentlich angerufen habe, ja, das ist richtig. Ich habe mich gefragt, wie Sie da unterscheiden. Ich habe jetzt, was die Begrifflichkeiten angeht, ich habe zufällig eingeschaltet in die Sendung und habe mich sehr gefreut über Frau Heinrich, die angerufen hat, die sich ja offensichtlich einen Marker in ihren Kalender gesetzt hat, um proaktiv etwas beizutragen. Und sie ist ja, wie sie geschildert hat, selber gar nicht individuell Opfer geworden von sexualisierter Belästigung oder von sexueller Belästigung. Ich genauso wenig, aber ich kenne natürlich trotzdem sexistische Diskriminierung, die auch super schwierig nachzuweisen ist, die aber alle Frauen statistisch gesehen kennen, alleine weil wir im Schnitt bis zu 23% weniger verdienen. Da können Sie doch nicht sagen, da kann man nichts machen. Also das zu thematisieren, ist natürlich ein anderer Schwerpunkt natürlich, als wenn jemand einem wirklich sexuelle Gewalt antut. Das ist mir schon klar. Aber ich finde, das gehört auch nicht kleingeredet. Und das kann auch zu vielen, vielen individuellen Problemen führen, die man alleine eben nicht gelöst hat.
Frau Kahn, wir haben ja nun auch jetzt hier eine Expertenrunde, vier Leute, die ihr Berufsleben damit verbringen, 55 Minuten Zeit. Und ich spreche gerne Frau Leimanzig an, weil sie ja auch Supervision betreibt. Genauso, also diese Hörerin, die sich ja hier mit dem Ex-Partner an uns gewandt hat, fragt ja auch, kann ich mit meinem Problem auch zu einer Beratungsstelle für sexuelle Belästigung gehen? Also die Anfrage läuft ja dann. Und dann, was macht denn da so Sinn, Frau Leimanzig? Auch die Frau Kahn, sehen Sie, ein riesen Bauchladen schwingt da mit. Anzeige erstatten oder nicht? Oder haben wir jetzt eben wirklich gerade im Beruflichen da feines Werkzeug, feines Besteck, mit dem man sehr weit kommen kann?
Natürlich hilft das Strafrecht nicht in allen Lebenslagen. Und wenn ein Strafverfahren erfolgt ist, eine Verurteilung erfolgt ist, dann ist das erstmal abgeschlossen. Das hilft der Betroffenen aber nicht unbedingt. Deswegen würde ich dann einer Frau auch immer sagen, es gibt Frauenberatungsstellen, dorthin gehen und besprechen, was ist möglich, wie kann ich gestärkt werden, wie kann ich Rückendeckung bekommen, wenn die Situation, die berufliche Situation eben nicht geändert werden kann, wenn eben beide nach wie vor im Betrieb arbeiten. Und das ist richtig, gerade sexuelle Belästigung, das ist ein ganz weites Feld und da kann ein Blick schon wieder alles hervorholen, was man erlebt hat. Da kann eine Bemerkung, die ein Dritter vielleicht gar nicht so ernst nimmt, kann aber für die Betroffene auch wieder traumatisierend sein. Und da ist es wirklich wichtig, sich Verstärkung zu holen und das geht am besten in einer Frauenberatungsstelle. Wie das dann im Einzelnen umzusetzen ist, das hängt auch von der Frau ab, wie stark sie ist, was sie möchte und welche Möglichkeiten es da gibt.
Ich würde auch noch mal gern darauf reagieren.
Frau Diehl, sehr gerne.
Genau, weil die Frau Kahn ja auch noch mal auf mich Bezug genommen hat und ich will einfach nochmal mich bedanken dafür, dass sie es nochmal richtig gestellt hat. Wenn es so rübergekommen ist, dass man sich sozusagen dem Opfersein hingeben muss, also wenn meine Aussage, da kann man in dem Punkt nichts machen, so angekommen wäre, dann habe ich mich tatsächlich nicht gut ausgedrückt. Ich bin der Meinung, dass man bei allen Problemen, die es gibt, natürlich gut es angehen kann, besprechen kann und selber gucken kann, was möglich ist. Was ich gemeint habe, ist, dass man zum Thema sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz bei diesem Fall, der da geschildert wurde, tatsächlich wenig rechtliche Möglichkeiten hat. Und ich hoffe, es ist nochmal so angekommen, dass es dennoch wichtig ist, genau darüber zu sprechen und sich auszutauschen und nicht eben auf diesem paralysierten Opferstuhl, sage ich jetzt mal so bildlich, sitzen zu bleiben.
Frau Kahn, ist es angekommen?
Ja, selbstverständlich. Und natürlich wollte ich jetzt auch niemanden in seiner fachlichen Kompetenz angreifen. Ganz im Gegenteil, Frau Diehl, ich bin Ihnen da jetzt auch dankbar, dass Sie dann auch mal etwas zu gesagt haben. Ich wollte damit mehr oder weniger, das haben Sie aber, glaube ich, alle auch mitgekriegt, darauf hinweisen, dass es für jemanden in der Situation, also da, wo du dann auch, ich sag jetzt mal, alles auf die Goldwaage legst und vielleicht auch mit dir selber anfängst, Haarspalterei zu betreiben, existenziell schon fast ist, welche Message du auch mitgegeben bekommst und sei es bereits im ersten Satz. Wenn ich das vielleicht noch sagen darf, um da auch die Fallhöhe zu beschreiben. Also ich habe vorhin gesagt, dass ich kein Opfer sexueller Belästigung war, toi toi toi, Gott sei Dank. Aber ich habe die letzten 2 Jahre unter einem Vorgesetzten gearbeitet, der alleine, weil er es konnte, ich sage das jetzt mal ganz, ganz salopp formuliert, in meinem Vorwärtskommen, auch in meiner beruflichen Karriereplanung unterdrückt hat. Und ich habe daraufhin mir jetzt einen neuen Job gesucht Habe aber, bevor ich gegangen bin, das Ganze dokumentiert und der Personalabteilung mitgegeben. Und die Personalabteilung hat mir deutlich gesagt, und zwar nur telefonisch, ich habe keine schriftliche Reaktion bekommen darauf, da können wir nichts machen.
Okay, dann hat sie das vielleicht, ich sag mal, angetriggert auch.
Nein, das hat mich nicht angetriggert, sondern das ist ja keine individuelle Geschichte.
Unsere Sendung hier jetzt.
Das ist etwas, was alleine in Zahlen, und da reden wir nur von Geld, da reden wir nur von Karriere, um Gottes Willen, das ist ein Luxusproblem im Vergleich zu jemandem, der sexuell belästigt wird. Ich sage nur nochmal, die bis zu 23% sind kein individuelles Problem, wo man sich angetriggert fühlt. Mhm.
Frau Kran, vielen Dank für Ihren Anruf. Eine kurze Nachfrage in dem Zusammenhang noch an Herrn Martin. Ein bisschen Service vielleicht. Wie sieht es denn aus beim Beschwerderecht? Da darf ja keinem ein Nachteil daraus entstehen, der sich beschwert über so eine Belästigung. Ist das graue Theorie oder funktioniert das gut? Was ist Ihre Erfahrung?
Das ist eine sehr gute Nachfrage. Wir haben immer wieder Situationen, in denen Beschwerden gegebenenfalls auch zu einem Benachteiligungsempfinden führen. Und das liegt aber ganz oft daran, dass Unternehmen nicht so gut und nicht so nachhaltig aufgestellt sind und auch das Klima, also das Bewusstsein für die Bedeutung dieser Aspekte nicht weit genug gereift ist. Also das heißt, das, was ich vorhin angesprochen hatte als Förderung partnerschaftlichen Verhaltens, das reicht ja über viele Aspekte. Das heißt, dass es durchaus in Einzelfällen oder auch immer mal wieder dazu kommen kann, dass es eine empfundene Benachteiligung gibt oder sogar eine Benachteiligung in dem Sinne, dass dem nicht nachgekommen wird und gegebenenfalls auch Beschwerden nicht ernst genommen werden. Und genau an der Stelle, und da sind wir vorhin ja auch schon immer mal wieder entlang gestriffen, geht es darum, tatsächlich engagierte und einfühlsame Führungskräfte zu fördern, sodass eben neben den Führungskräften ganz generell ein gesellschaftliches Bewusstsein dafür entsteht und eine Teilhabe, uneingeschränkte Teilhabe am Arbeitsplatz ermöglicht wird. Also das heißt, dass leicht zugängliche Unterstützungssysteme und somit auch ein professionellerer Umgang in Unternehmen vorangebracht wird.
An die dieser Stelle, Seite ist Herr die, Martin, achso, eine andere Seite müssen Sie jetzt natürlich dann auch noch sagen.
Genau, die andere Seite ist die, dass wir auch durchaus, und deswegen an der Stelle nochmal Bezug nehmend auf das Beispiel von Frau Heinrich, auch sehr viele hochprofessionell reagierende Unternehmen haben.
Und, das passt jetzt sehr gut, Herr Martin, wenn eine Hörerin aus Bayern sich einschaltet, die uns zuhört, 75 Jahre alt ist und ihr Berufsleben ja damit ja auch wohl hinter sich hat. Ich grüße Sie, hallo.
Ja, hallo?
Ja, wenn Sie das jetzt hören, wenn Sie sich jetzt einschalten und vergleichen mit Ihrem Berufsleben, Sie haben ja jetzt zum Hörer gegriffen und das vergleichen, dieses Thema sexuelle Belästigung, die man erfährt im Berufsleben vor 15, 20 Jahren vielleicht bei Ihnen und wenn wir heute drüber reden, was wollen Sie dazu beitragen?
Ja, hallo. Leider verstehe ich sehr schlecht. Ich weiß nicht, wieso. Ich bin am Handy, weil mein Telefon ist da.
Wir hören Sie gut. Ja, wir hören Sie gut.
Ja, ich möchte nur sagen, es ist 30 Jahre her und wir Frauen, sage ich mal, wir sind angegangen worden von unserem Chef. Und wir sind dann an die oberste Stelle gegangen, keine Hilfe. Ich bin dann alleine weiter über die Presse und diese Institution hat mich bedroht. Den Journalisten und mich, wenn ich das weiterverfolge und über die Zeitung gehe, wenn ich das rein tue, dann machen sie mich fertig. Und sie, das nagt heute noch in mir. Es ist Katastrophe. Und wissen Sie, wann das angefangen hat? Also in den 90ern. Und hier, Frauen klagen über Gewalt. Meint, es ist 500 Frauen es über Gewalt, die sie erlebt haben, in kirchlichen Institutionen.
Noch. Das hat Sie also und richtig beschäftigt,
Sie, ja? Das Schlimmste war, die Diözese, das war die Diözese, wo ich war, und die haben zugegeben, wir wissen seit den 80er Jahren, dass ihr Chef sexuell nicht richtig tickt. Und das ist es. Wir haben es gewusst, wie bei den Kindern und Jugendlichen. Wissen, was wir Frauen erlebt haben, war, das war noch harmlos gegen den Sachen, wo man ja mitgekriegt hat mit Kindern, mit Jugendlichen, was da alles läuft und was laufen ist und was vielleicht auch jetzt noch zum Teil ist. Aber die haben es gewusst.
Ich habe mir
was dafür, ne?
Für diese Stelle habe ich mir hier auch eine Stelle so mit Textmarker aus dem Vorgespräch markiert von der Frau Leimanzig. Genau sowas wie, stell dich nicht so an, wie fatal das ist, dass das die Frauen runterzieht, dass man sich selber auch fragt als Frau, ne, fühle ich jetzt falsch? Und dann kommt der Satz, das Wichtigste, Frau Leimanzig, ne, ist ein offenes Ohr und Vertrauen.
Ja, das ist das, was Betroffene wirklich brauchen und auch nach ganz vielen Jahren. Dass da jemand ist, der sich das anhört, der dann sagt, ja, ich glaube und ich nehme das ernst. Das ist wirklich schon etwas, das hilft Betroffenen ungemein.
Frau Diehl, sofort Anzeige, sagen Sie da auch Vorsicht?
Es passt für die meisten einfach so nicht. Es ist so, wie die Frau Lamanzig sagt, es braucht viel mehr Sortieren und sich sicher werden und eine sofortige Anzeige entspricht oft nicht den Bedürfnissen der Betroffenen.
Herr Priebe, wenn ein Verfahren eingestellt wird oder durchgefochten wird, was kommt am Ende raus? Was ist Ihr Rat da?
Also das würde ich tatsächlich immer ganz stark von der betroffenen Seite aus definieren. Mhm. Für uns ist es, wir arbeiten auch viel mit Jugendlichen im Bereich von Straftaten, die dann nicht angezeigt worden sind. Manchmal ist es von Vorteil, manchmal ist es von Nachteil, jetzt aus unserer Sicht, als den Menschen, die mit sexuell übergriffigen Menschen arbeiten. Und manchmal ist es von Nachteil. Also wenn zum Beispiel ein Verfahren eingestellt wird, wenn es eine Bewährungsstrafe gibt, dann wird das eventuell falsch verstanden. Aber vielleicht nochmal zu der Hörerin, die vorhin angerufen hatte, dieses Beispiel aus der Kirche. Das ist, glaube ich, so wirklich ein ganz wichtiger Punkt. Es gibt keine Einrichtung, in denen es keine Kultur der Sexualität gibt. Und die Kirche hat, glaube ich, lange so getan, als ob das möglich wäre, Sexualität zu leugnen und damit nicht umzugehen.
Was das sagt ein Mann, der das wissen muss? Denn Sie sind selber Theologe.
Genau, aber ich bin kein katholischer Theologe. Ja, aber es braucht, glaube ich, tatsächlich eine sehr wache Kultur und auch ein Wissen darum, dass solche Themen in Einrichtungen eine Rolle spielen und damit auch umgegangen werden muss.
Sagt Bernd Priebe, Theologe vom Hamburger Verein Wendepunkt. Und ich bedanke mich bei Ihnen für die Teilnahme. Auch Dank geht an Reimer Martin, Psychologe und Gesundheitsmanager bei der BAD Gesundheitsvorsorge und Sicherheitstechnik GmbH und an Annette Diehl vom Frauennotruf Mainz und bei mir im Studio hier Ulrike Leimanzig, ehemalige Kripo-Beamtin und Beraterin. Unser Thema war sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz erkennen, benennen und bekämpfen. Das war Campus und Karriere. Danke fürs Zuhören, sagt Henning Hubert.